Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nobel eingerichtet, einfache Tische und Bänke. Da gab es Wände und die ganzen Stühle und Tische, die waren an die Wände gerutscht, damit innen wirklich viel Fläche war. Das könnte man hier gar nicht realisieren, weil hier fehlt es ja schon am Grundsätzlichen. Hier gibt es überhaupt keine Wände, sehe ich gerade, gell? Ah, egal. Ja, und in der Mitte war unheimlich viel Platz. Und irgendjemand hat dann eine fetzige Platte aufgelegt vom Elvis, irgendwas Rock'n'Roll-mäßiges. Und dann haben die Leute das Tanzen angefangen, die Jungen. Dann ging dort richtig die Post ab. Die haben richtig Spaß gehabt. Das muss toll gewesen sein. Ach, hätte ich nur in meiner Stadt so ein Café, wo ich sonntagmittags um 3 hingehen könnte, eine Runde tanzen, das wäre klasse. Aber ich kann es ja verstehen, also ich meine, die Kaffeebetreiber, für die gilt auch, ja, nicht time is money, sondern place is money. Ja. Der Platz muss voll ausgenutzt werden, möglichst viele Tische und Stühle rein, weil sollen ja möglichst viele Gäste kommen. Der Umsatz, der muss möglichst hoch sein, die Gewinne müssen hoch sein. Ja, ich weiß nicht, also dieser krampfhafte Drang in unserer Gesellschaft, maximale Gewinne, maximale Umsätze zu generieren, da geht so viel Schönes verloren dabei. Ja. Nicht nur das Tanzen. Gestern habe ich einen Artikel in Ihrer Zeitung gelesen, hier in Leipzig. Da wurde überlegt, warum die Deutschen so unzufrieden sind, obwohl wir doch so ein reiches Land sind. Wir florieren hier, wir haben Reichtum ohne Ende. Und da hieß es dann, naja, die Unzufriedenheit kommt daher, weil wenige unheimlich viel Geld haben und viele relativ wenig Geld. Ich glaube das nicht. Ich glaube das echt nicht. Ich glaube, der Grund ist ein ganz anderer. Ich glaube eigentlich, die Leute spüren im Unbewussten, dass ihnen was fehlt, dass Geld, das monetäres Glück nicht das Leben ausmacht, dass man davon nicht wirklich glücklich wird. Ja, also ich habe mir für heute vorgenommen, jetzt die paar Minuten mit euch, ich darf du sagen, ich hoffe, das ist in Ordnung, ja, mit euch diese Atmosphäre der Kaffeehäuser der 60er Jahre wieder für ein paar Minuten aufleben zu lassen. Das wäre ganz toll. Dazu gehört Musik. Und selbstverständlich Tanz. Normalerweise, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte zum Tanzen, würde ich Sie jetzt alle einladen, ein paar Boogie-Schritte zu lernen. Das kann man in einer halben Stunde locker machen, aber ich soll ja auch noch lesen. Also muss ich halt selber ein bisschen tanzen. Ja, also was ich hier, dieses Gezappel, das ist jetzt nicht, weil ich nervös bin, gell? Weil ich tanze Boogie, der einfachste Boogie-Schritt überhaupt. Das ist ein Rock-Step-Tip-Shit-Shit. Wunderbar, eine schöne Swingmusik, kann man toll Boogie tanzen. Boogie ist eigentlich ein Bartanz, ja. Ich habe meine Frau nicht dabei, die konnte nicht kommen, dann tanze ich halt einfach alleine Boogie, ist kein Problem. Es gibt so viele Variationen im Boogie, dass ich das alleine machen kann. Ein paar Pausen rein. Spaß haben. Wow, ist das geil. Ja, Boogie Woogie kam in den 60er Jahren zu uns mit den GIs. Ist in Amerika entwickelt worden zum Rock'n'Roll aus dem Swingdance Lindy Hop. Also sagen wir ein Swingdance. Man kann zu Swing tanzen, man kann zum Rock'n'Roll tanzen, man kann zum Boogie Woogie tanzen. Kann man alles machen. Das Schöne an dem Tanz ist, ja, ey, man kann unheimlich viel Fantasie reinstecken, er lässt viele Freiheiten. Das ist nicht so wie bei den Standardtänzen, da ist man ein bisschen in so ein Korsett eingezwängt, aber hier kann ich sogar meine Schritte selber entwickeln. Ich kann sogar alleine tanzen, obwohl es ein Paartanz ist. Nach 6 Takten sollte ich aber mal wieder neu anfangen, das ist also ein 6-Takt-Tanz. Vielleicht mit dem Rockstep oder mit einem Kickboard-Change. Ja, ein cooler Tanz. Ah, ganz einfach zu lernen. Vor 4 Jahren habe ich angefangen, jetzt tanze ich Boogie Woogie, das macht so viel Spaß, ich sag's euch. Man tanzt dann Figuren mit der Frau. Kann ich jetzt nicht vorführen. Alleine Figuren tanzen ist ein bisschen schwierig, ja. Aber sowas kann ich machen. Hey, richtig Spaß haben. Ja, Boogie Woogie. Es kann ein richtig fetziger Tanz sein. Es hängt vom Takt ab. Wenn der Takt schneller wird, dann wird es richtig sportlich. Oh, Rock'n'Roll. Ach, übrigens, diese Figur, ja, die könnt ihr auch machen. Die könnt ihr mal so machen, wenn die Tanzfläche so voll ist, ja. So, aber nicht verraten, dass ich euch das gesagt habe, gell, ich hab das nicht gesagt, ja. Puh, tanzen kann jeder. Vor 4 Jahren habe ich immer einen Takt draus gehört. Tanzen ist zu 45%. Ich würde es ein bisschen leiser machen. Puh, tanzen ist zu 45% Technik, zu 45% Übung. Ja, und zu 5% Begabung. Da fehlt was, oder? Komme ich jetzt auf 100%? Nee, ne? Da fehlen 5%, gell? Ach, jetzt habe ich mich echt in die Petrouille gebracht. 5%. Die attraktive Date der Tanzpartnerin. Nein, stimmt überhaupt nicht. Beim Tanzen kommt es nicht auf die Attraktivität an, das ist wie beim Sex. Kommt es nicht auf die Attraktivität an, da kommt es darauf an, wie gut es die Partnerin kann. Ja. Meine Regie schaut schon ganz nervös. Mache ich was falsch? Ach, eigentlich sollte ich lesen, oder? Ach Gott, mal. Wie kriege ich jetzt die Kurve vom Rock'n'Roll und vom Boogie Woogie zum Lesen? Da liegt ein Buch. Interview mit einem DJ. Kenne ich nicht, schon mal gehört? Michael Lorenz, der Autor. Kenne ich auch nicht. No-Name-Autor. Soll ich jetzt echt meine Zeit verschwenden mit dem unbekannten Buch von einem No-Name-Autor? Oh. Elvis ist zurück, lässt sich von einem DJ die Welt erklären und ist entsetzt. Ein kritischer Blick auf unsere Welt mit einem ordentlichen Schuss Rock'n'Roll. Na, da habe ich doch meine Kurve, die ich wollte, oder? Oh. Da steht im Klappentext zur Geschichte: Wir wollen keine falschen Hoffnungen wecken. Elvis ist tot und bleibt tot. Doch er hat die Gabe, sich aus dem Totenreich zu Wort zu melden. Davon macht er auch Gebrauch, wenn er den Eindruck hat, dass man mit seiner Musik nicht würdevoll genug umgeht. Schließlich ist er der Godfather of Rock'n'Roll. Ein DJ in unserer Welt scheint ihn da besonders zu interessieren. Elvis nimmt Kontakt zu ihm auf und es entwickelt sich ein Gespräch über Musik. Doch wer glaubt, dass die beiden lediglich über Musik fachsimpeln, wird sich bald heftig getäuscht sehen. Klingt interessant, wollen wir mal reinschauen. Ja? Gott sei Dank, das ist immer die kritische Phase meiner Lesung. Wenn ihr jetzt alle Nein ruft, habe ich ein echtes Problem, gell? Ja, Einleitung. Ach nein, Widmung gibt's auch. Für Josephine Baker und für Elvis, die den Mut hatten, die blattgetretenen Wege zu verlassen. Einleitung. Ich bin Elvis. Ja, der Elvis. Ihr könnt mir helfen, indem ihr nicht daran zweifelt. Ihr könnt mir helfen, indem ihr akzeptiert, dass ich euch diese Zeilen zukommen lasse. Es kommt höchst selten vor, eigentlich nie, bis auf dieses eine Mal. Was ich euch zugänglich mache, ist ein Interview mit einem DJ eurer Welt, einem von vielen, die ich interviewt habe. Ihr wundert euch? Der tote Elvis interviewt DJs. Ich kann mir euer Unverständnis vorstellen. die Fragen, die auf den Lippen brennen. Ich werde sie nicht beantworten. Es würde euch von dem ablenken, was ich euch erzählen möchte. Er war als DJ eher Mittelmaß. Nicht gut, nicht schlecht. Es war ihm nicht in die Wiege gelegt worden, aber das kann man ihm nicht anlasten. Nichts Besonderes im Grunde. Es ist müßig, wenn man sich als Star mit Mittelmaß beschäftigen soll. Und dennoch, jeder Satz, ja jedes Wort, das ich mit ihm ausgetauscht habe, ist mir so gegenwärtig, als ob es keine Vergangenheit gäbe. Ich habe alles aufgeschrieben, Wort für Wort. Ihr könnt es jetzt nachlesen. Ihr solltet es nachlesen. Jetzt, solange noch Zeit ist. See you later, Alligator. So, ich lese jetzt kurz ins Kapitel 1 rein, damit ihr versteht, wie das Buch tickt. Kapitel 1, Vater Brei. Wo Interview draufsteht, ist auch ein Interview drin. Es ist also in Gesprächsform geschrieben. Elvis out of the grave. Elvis meldet sich aus dem Grab. Zukünftig sage ich nur Elvis. Ja? Hi, DJ Rolling Stock. Zukünftig nur DJ. Hi, wo bist du? Elvis, das spielt ja keine Rolle. Ich habe einige Fragen an dich. Ein Interview. DJ, mit mir? Was motiviert dich? Elvis, ich habe gehört, du möchtest bei deinen Partys die Musik auflegen, die ich erfunden und für die ich gelebt habe. Da darf ich doch wohl ein Wörtchen mitreden. DJ, wie bitte? Geht's noch? Hast du auf dieser Welt noch irgendwas zu schnabeln? Elvis, na hör mal, ich bin der King of Rock'n'Roll. DJ, du warst der King of Rock'n'Roll. Elvis, Thunderstorm. DJ, hier scheint die Sonne. Elvis, so geht das nicht. Jetzt lass uns doch wie zwei normale Leute reden. DJ, das dürfte ja wohl an dir scheitern. Elvis, also würdest du mir freundlicherweise erzählen, weshalb du Rockmusik öffentlich zum Besten geben möchtest? DJ, ich tanze gerne. Du tanzt gerne? Ja. Elvis, aber als DJ legt man doch Musik auf, steht hinter merkwürdigen Geräten, schiebt Regler hin und her und verkratzt Schallplatten. DJ, ich tanze zu der Musik, die mir gefällt und die lege ich auf. Ich bin der tanzende DJ. Ich tanze Boogie, bis die Fetzen fliegen und meine Gäste nehme ich dabei mit. Elvis, oh, kein Disc-Jockey, sondern ein Dance-Jockey. DJ, genau. Elvis, shit. DJ, was denn? Elvis, ich muss unterbrechen, der Himmel ruft nach mir. DJ, was, du bist im Himmel? Elvis, nun sagen wir mal, der Himmel verlangt gelegentlich nach meinen Dienstleistungen. DJ, und die wären? Elvis, na was wohl, ich singe. DJ, oh, ein göttliches Elvis-Konzert. Die heilige Trinität und alle himmlischen Heerscharen lauschen gebannt. Elvis, nun, genau genommen lauscht nur ein Zuhörer. DJ, wer soll das sein? Elvis, die Quotenfrau in der Führungsmannschaft. Ich soll ja immer dieselben zwei Lieder vorsingen. Also, kurze Unterbrechung. DJ, jetzt warte doch mal, welche Lieder sind denn das? Elvis, schwächer werdend. Marie's the name of his latest flame und Devil in Disguise. Devil in Disguise, für die Nicht-Engländer, Teufel in Verkleidung, ja? DJ, Devil in Disguise? Elvis noch schwächer intoniert. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise, you're the devil in disguise. Also eigentlich müsste ich das jetzt singen, ja, aber ich glaube, wenn ich singen anfange, dann haut sie ja alle ab. Ich lasse das mal lieber dem Elvis, ja. Ja, ein kurzer Abschnitt vom Kapitel 1, bloß damit klar wird, wie ich das Buch geschrieben habe, wie es tickt. Jetzt mache ich einen ganz weiten Sprung aufgrund der Zeit, die schon durch das Tanzen vergangen ist, lese ich jetzt gleich den Epilog. Die zwei unterhalten sich also nicht nur über Musik, sondern über alle Themen, die uns zurzeit auch bewegen. Das Ganze auf eine sehr fetzige, witzige, humorvolle und fantasievolle Art. Der Epilog. Im Laufe der Geschichte wechselt der DJ die Seiten. Das heißt, er ist dann auch tot. Elvis und der DJ sind gute Freunde und unterhalten sich miteinander. Und es kommen auch noch einige andere Figuren, die ich im Buch auch eingeführt habe, unter anderem der heilige Martin, also nicht wundern. Epilog. Elvis. Epi was? DJ. Mein Weihnachtsgeschenk für dich wird ein Fremdwörterbuch sein. Wie ist dein Duett mit Lemmy oben angekommen? Weiß jemand, wen ich mit Lemmy meine? Lemmy Kilmister, vor 1,5 Jahren verstorben, Bandleader von Motorhead. Das, was für die Rock'n'Roller der Elvis ist, das ist für die Heavy-Metal-Fans der Lemmy Kilmister. Ja? Wird hier erklärt, aber es ist mir schon klar, dass hier nicht so viele Motorhead-Fans da sind. Okay, Elvis war nicht gerade ein Volltreffer. DJ, das wundert mich nicht. Wenn ihr Sympathy for the Devil zum Besten gebt, kann das nur schiefgehen. Das nächste Mal solltest wieder du entscheiden, welche Lieder ihr oben vortragen werdet. Elvis, ich könnte etwas Ablenkung gebrauchen. Erzähl mir eine Geschichte, DJ. DJ, schauen, was mir da einfällt. Mir kommt da die Geschichte über die Selbstzerstörung eines Symphonieorchesters in den Sinn. Elvis, scheint nicht gerade aus Grimms Märchen zu stammen. Woher hast du eigentlich all die Geschichten? DJ, sie liegen auf der Straße. Ich habe sie nur aufgehoben, als ich noch auf der anderen Seite Lust wandelte. Elvis, dann lass mich hören, über welche Geschichte du da gestolpert bist. DJ, das Symphonieorchester, über das ich berichten will, war ein durchaus erfolgreiches. Hochgeschätzt vom Publikum und gerne gesehen in den Musiktempeln der Welt. Ich will nicht verschweigen, dass es zwischen Violinen, Klarinetten, Posaunen, Harfen und dergleichen immer wieder mal Reibereien gab. Sticheleien, aber auch handfesten Streit. Doch jedes Mal hat man wieder zusammengefunden, was wohl vor allem an den Führungsqualitäten der ersten Violine lag. Ihr gelang es nämlich, allen Instrumenten klarzumachen, dass es enorme Vorteile hat, wenn man zusammenhält. Nur ein einziges Mal musste sich die erste Violine geschlagen geben. Die Bratschen haderten so sehr mit dem Rest des Orchesters, dass sie sich nicht davon abhalten ließen, die Gemeinschaft zu verlassen. Dieses denkwürdige Ereignis wurde fortan mit dem ungeliebten Wort Brexit bezeichnet. Es war ein herber Verlust für das Orchester, doch die Gemeinschaft der Instrumente fand Mittel und Wege, den Schaden für sich in Grenzen zu halten. Elvis, was passierte mit den Bratschen? DJ, tiefer Fall. Das Publikum war in einer Bratschenkombo nicht interessiert. In ihrer Not vertrauten sich die Bratschen einem zwielichtigen Musikagenten an, der sie spottbillig an Straßenmusikanten verkaufte. Elvis, die mit dem Abfiedeln von ABBA-Liedern ihr klägliches Dasein fristeten. DJ, eines Tages kündigte die erste Violine an, dass sie den Bogen an den Nagel hängen würde und sich nur noch Elvis-Lieder anhören möchte. Elvis, oh, sehr sympathisch. DJ, nein, Alzheimer. Folglich musste eine neue erste Violine gewählt werden. Es dauerte nicht lange, da meldete sich lautstark eine Trompete zu Wort. Die Harfen sind ein ganz mieses Völkchen, trompetete sie. Kommen so leise und scheinheilig daher, doch in Wirklichkeit produzieren sie falsche Töne zuhauf. Sie sind eine Gefahr für unsere Harmonie, allein schon ihr Aussehen, dem kann man doch nicht über den Weg trauen. Die Harfen waren entsetzt über diese Anschuldigung. Die Streicher murmelten überrascht und verständnislos über diese Hasstirade. Die erste Violine zog sich gerade Don't Be Cruel rein, hatte Kopfhörer auf und folglich nichts mitbekommen. Die Holz- und Blechbläser stimmten erst verhalten, doch dann laut vernehmbar zu. Schlagzeug und Pauken waren begeistert, dass endlich mal einer Klartext redete. Die Demagogie begann zu wirken. Elvis, Demagogie? DJ, ach ja, das Wort ist veraltet. Heute verwendet man den angelsächsischen Begriff Trumpism. Es kam, wie es kommen musste. Die Streicher, die nach dem Brexit in der Unterzahl waren, konnten die Wahl der Trompete zur ersten Violine nicht verhindern. Die triumphierende Trompete verscheuchte als erste Amtshandlung die zweite Violine aus Amt und Würden und setzte das Schlagzeug als zweite Violine ein. Denn jenes hatte sich als besonders ergeben erwiesen und erledigte obendrein sehr zuverlässig die Drecksarbeit. Elvis, welche Arbeit? DJ. Das Schlagzeug war sehr geschickt darin, Angst und Schrecken im Orchester zu verbreiten und die Kritiker der Trompete unter Druck zu setzen. Hierzu bediente es sich der überaus willigen Pauken. Diese setzten sich weiße Kapuzen auf, hetzten die Harfen bis zum Bersten und zogen wie der borstigen Violin ihre Schlägel über. Langsam dämmerte auch einigen Blasinstrumenten, dass die Wahl der Trompete zur ersten Violine kein besonders kluger Akt war. Doch es war zu spät. Im Orchester herrschten Angst und Schrecken, die Harfen waren ihres Lebens nicht mehr sicher, überall Misstrauen statt Harmonie, und die Trompete hatte sich mit Hilfe ihrer Vasallen, dem Schlagzeug und den Pauken, das Machtmonopol gesichert. Elvis, das mit den Kapuzen ist nicht lustig. DJ, es kam der Tag, an dem sich das Orchester vor seinem kritischen Publikum beweisen musste. Auf dem Spielplan stand Beethovens 9. Symphonie. Du wirst es ahnen. Es war die miserabelste Vorstellung, die man sich denken kann. Am kläglichsten kam der 4. Satz rüber, die Ode an die Freude. Elvis, Ode an die Freude? DJ, Gedicht von Schiller, beschreibt eine Gesellschaft, deren Mitglieder durch das Band der Freude und Freundschaft verbunden ist. Von Beethoven genial vertont im 4. Satz der 9. Symphonie. Beethoven in der Ferne scharf. Wer nennt da meinen Namen? DJ. Ups, ich dachte, der ist taub. Elvis kann Lippen lesen. DJ. Bei Toten? Na egal. Das Orchester fiel jedenfalls mit Pauken und Trompeten durch. Die eigentliche Katastrophe folgte auf dem Fuße. Die Enttäuschung bei den Instrumenten schlug in Wut um und jeder ging auf jeden los. Man schlug sich gegenseitig die Köpfe ein, bis es kein Orchester mehr gab. Elvis, liege ich richtig, dass es Zeitverschwendung wäre, bei deinen Geschichten auf ein Happy End zu warten? DJ, Happy Ends gibt's nur in Märchen. Meine Geschichten schreibt das Leben. Aber aus jeder kann man etwas lernen. Ein kluger Kopf lernt aus meiner Geschichte, dass man sich sehr gut überlegen muss, wen man als Anführer wählt. Elvis, oh, schau mal, der heilige Martin, ständig auf Achse und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wirkt er noch entrückter. Was brabbelt er da? Martin, der Heilige, abwesend vor sich hinredend. Und es stand geschrieben, erwähle nicht den Kandidaten zu deinem Anführer, der seinen Mitarbeitern Handys an den Kopf schmeißt, wenn er sich ärgert, der von Geltungsdrang und Karrieresucht beseelt ist, statt von Demut und Bescheidenheit. Ihr werdet eine Gesellschaft ernten, in der Handys als legale Wurfgeschosse zur Unmutsäußerung missbraucht werden. Ihr werdet den Niedergang eurer Industrie erleben, da die Arbeiter wegen ständiger Kopfwunden ihrer Arbeit fernbleiben. Ihr werdet Apple, Samsung und Co. zu astronomischen Gewinnen verhelfen. Ihr werdet die Abfallberge in Afrika in schwindelerregende Höhen treiben. All das nur, weil ihr den falschen Kandidaten gewählt habt. Elvis, über was für eine Geschichte ist der denn gestolpert? Hat sie wohl das Hirn dabei angeschlagen? DJ, nein, ich glaube nicht. Jetzt haben Sie den Schluss meines Buches miterlebt, aber ich hoffe, ich habe nicht allzu viel verraten. Eine kurze Frage an die Regie, wie viel Zeit habe ich noch? Gut, sehr schön. Ich habe das Buch im Selbstverlag herausgebracht mit Books on Demand. Wie kam es zu dem Buch? 5 Minuten habe ich Zeit. Das darf ich Ihnen noch schildern oder euch noch schildern. Ich bin als Hobby-DJ unterwegs, habe ein kleines Nebengewerbe, ist nicht mein eigentliches Einkommen, eigentlich nur zum Spaß. Und ich habe auf meiner Internetseite mir überlegt, wie stelle ich meinen potenziellen Kunden dar, was ich so auflege. Ich mache nämlich bei Weib nicht alles, sondern ich spiele vor allem Musik, die jenseits des Mainstreams ist. Bands, die man nicht so gut kennt. Und ich habe gedacht, okay, das sollten die Leute wissen, bevor sie mich engagieren. Aber wie bringt man das rüber? Und da bin ich auf den Gedanken mit diesem Interview gekommen. Lass dich doch einfach von jemandem interviewen. Ja, und der jemand, das war der Elvis, den ich mir ausgedacht habe. Dann habe ich ein paar Seiten Interview geschrieben. Und dann habe ich gemerkt, oh, da kann man ja nicht nur über Musik philosophieren, sondern da kann man über alles Mögliche philosophieren. Ja, und so sind aus den 2-3 Seiten 160 Seiten geworden. Und siehe da, kaum habe ich mich verguckt, war ein Buch geboren. Ich wollte eigentlich nie ein Buch schreiben. Manchmal habe ich den Eindruck, ich habe das Buch nicht geschrieben. Das Buch war da. Es hat sich nur einen Dummen gesucht, der es zu Papier bringt und zufälligerweise mich gefunden. Ja? Das Schreiben war wunderbar. Es flutschte mir aus den Fingern. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Der Spaß hat aufgehört, als ich dann versucht habe, aus diesem Manuskript tatsächlich ein Buch werden zu lassen, das man lesen kann. Kleiner Text am Schluss. Es ist noch kein halbes Jahr her. Da erblickte mein Baby das Licht der Bücherwelt. Eine leichte Geburt war es nicht. Die Zeit des Suchens nach einem Verlag, der aus geordneten und niedergeschriebenen Gedankenfetzen etwas Haptisches werden lässt, sie war mühsam. Desinteresse blies mir wie ein kühler Wind ins Gesicht und holte mich nach der freudvollen Zeit der Schwangerschaft zurück auf den Boden der Tatsachen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich selbst den Beweis für die Thesen meines Buches liefern werde. Im Big Business steht die Qualität eines Produktes hinten an. Das Herzblut, das man hineingesteckt hat, ein überflüssiges Opfer. Die Vermarktung zählt, vor allem. Mein Baby wollte niemand haben. Es passte nicht ins Portfolio. Es war kein Grimme, es floss kein Blut, man durfte keine Bettszenen miterleben, keine Küsse nirgendwo und gleich gar nicht, weil es ein Reisebericht, keine Radrundreise um die Welt, die bei den gebannten Lesern Muskelkater und wundgescheuerte Popacken hinterließ. Aber immerhin mit Elvis Presley. Oh, keine Biografie, nein, es passt nicht ins Portfolio. Die Geburt war unausweichlich. Sie geschieht, ob mit oder ohne professionelle Hilfe. Nun versucht das Frischgeborene seinen Platz zu finden. Kein leichtes Unterfangen, denn es ist eigen. Es will sich nicht in die rundgeschliffene Welt des Bücher-Mainstreams einordnen. Es hofft, frischen Wind in die angestaubten Regale zu bringen. Es hofft auf das erfreute Aufmerken von Lesern, die es entdecken auf ihrem Streifzug durch die Buchhandlungen. von Lesern, die sich im Wald der Bücher verloren haben, deren Augen bei der Suche nach einem literarischen Lichtblick, nach Fantasie, nach Botschaften ermattet sind. So viele Bücher, doch irgendwie alles schon mal gelesen. Noch hofft es, entdeckt zu werden, es ist jung. Manchmal muss ich es maßregeln. Es bildet sich etwas zu viel auf seine Exotik ein. Mein Baby wird lernen müssen, dass es nicht immer freudvoll ist, anders zu sein, aus der Bücherherde hervorzuragen. Sehr schnell kann es ins Abseits geraten, missverstanden, ausgegrenzt und verspottet werden vom Mob der seichten Literatur. Auch Bücher neigen zu Rassismus. Sie sind uns Menschen nicht unähnlich. Ich werde ihm nicht mehr lange helfen können. Bald muss es auf eigenen Beinen stehen. Manchmal mache ich mir Vorwürfe, dass ich es nicht rundgeschliffen habe, runtergebrochen auf das, was die Masse der Leser gewohnt ist. Doch es wäre mir zuwider gewesen, dem Gewohnten zu opfern, ihm mein Buch in den Rachen zu schmeißen. Gewöhnung ist der erste Schritt zum Stillstand. Und Stillstand ist das Aufgeben unserer Zukunft. Wir müssen uns wieder bewegen. Ihr wisst nicht, in welche Richtung. Ihr kennt das Terrain nicht. Nehmt mein Buch zur Hand. Es ist eine Landkarte, gezeichnet mit Worten. Ich wünsche meinem Baby eine glückliche Zukunft. Und Ihnen wünsche ich noch viel Spaß auf dieser Messe. Besuchen Sie mich auf meinem Stand B306 gleich nebenan in Halle 4. Vielen Dank.
Ja, manchmal ist es so einfach.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.